ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich bin hier, um zuzuhören, um zu fragen, zu verstehen oder auch zu staunen. Wie bei den Gesprächen mit Schauspieler Alexander Scheer, Psychologin Stefanie Stahl oder Antiquitätenhändler und Safari-Guide Fabian Karl.
Da, wo die Omas vielleicht immer früher gesagt haben, oh Gottes Willen, was hast denn du da für einen, der ist tätowiert und gepierst und hat große Ohrlöcher und sowas, bring den bloß nicht mit nach Hause, ist heute das Bild eher so, oh ja, der Fabian, der hat das ja auch, also ist das vielleicht auch gesellschaftlich cool geworden.
Ich freue mich, dass ich in dieser Episode wieder einen Menschen treffen darf, der etwas mit uns teilen wird. Eine Perspektive, eine Erfahrung, eine Geschichte. Es ist Kemal Üres, bekannt auch als der Gastroflüsterer.
Talk mit Thees.
Komfortzone verlassen, das war so ein Gefühl, ich musste raus. Ich war fleißig von innen heraus, weil ich diese Muster aus der Kindheit, ich bin nicht so viel wert, wegmachen wollte. Das war eigentlich, ich wollte dieses innere Feuer löschen. Das hat mich angetrieben, muss ich sagen. So lang und weit, bis ich dann eben stark krank geworden bin dadurch. Jeder hat seine Baustellen und das macht nur Menschen schwer. Deswegen sind die Jugendlichen auch so, Erfolg muss über Nacht kommen. Nichts kommt über Nacht. Deswegen habe ich auch Morddrohungen gekriegt. Ja, einer hat gesagt, du hast aus meinem Döner einen Bugatti gemacht. Du blödes A. Punkt, Punkt, Punkt. Mit wem kannst du deine Erfolge teilen? Wie viel hast du davon? Wenn du dann über deinen Erfolg redest und dir in die Augen guckst deines Gegenübers und die leuchten, find die mal. Guck mal da richtig hin. Vielleicht hast du nicht mal einen.
Kemal Üres zählt zu den bekanntesten Gastropersönlichkeiten in Deutschland. Er ist Gastronom, Unternehmer und Influencer und hat sich durch seine Tipps und auch leidenschaftliche Unterstützung für die Gastronomiebranche einen Namen gemacht. Über Plattformen wie Instagram, TikTok oder auch YouTube teilt er Einblicke zum Beispiel in den Gastronomiealltag. In diesem Podcast erfahrt ihr von seiner besonderen Lebensgeschichte, geprägt von Rückschlägen, schmerzhaften Erkenntnissen, vom Aufwachsen in einem sozialen Brennpunkt in Konstanz. Er hat sich aus ganz einfachen Verhältnissen hochgearbeitet zum erfolgreichen Unternehmer, Berater von Gastronomen und selbst Restaurantbesitzer. Kemal erzählt, warum er aus der Komfortzone wollte, wie er sich aus seiner Depression herausgearbeitet hat und welche Fehler man bei Social Media machen kann. Er war maßgeblich daran beteiligt, die 7% Mehrwertsteuer für die Gastronomiebranche durchzusetzen. Wie anstrengend das war, das erfahrt ihr hier. Ich habe ihn in Hamburg getroffen. Er wirkte sehr fokussiert, sehr interessiert, gut gekleidet, mit schicker schwarzer Lederjacke, einer Tasche in der Hand, kahlgeschorener Kopf, einem Lächeln und einer dunkeltönenden Brille, die sehr stark gespiegelt hat, was mich zwischendurch immer ein bisschen irritiert hat. Kemal ist einer von den Gästen, die so offen und ehrlich erzählen. Es ist eines dieser Gespräche, aus denen man etwas mitnehmen muss. Viel Spaß.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag. Guten Tag, danke, dass ich da sein darf, Christian.
Wie viele Follower sind es bei Instagram gerade? 300.000 knapp, ne?
Also plattformübergreifend sind wir jetzt bei knapp 1 Million.
Du bist selber Gastronom, Unternehmer, Influencer natürlich, hast eine besondere Lebensgeschichte auch, die dich von Konstanz nach Hamburg geführt hat.
Ja, hast schön gesagt, Konstanz.
Also deine Geschichte ist ja wirklich im Prinzip vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist ja deine Geschichte, ne?
Ja, eigentlich schon.
Ist ja sonst ein Klischee.
Ist so ein bisschen klischeehaft, aber es ist tatsächlich so. Ich bin mit 19 Jahren nach Hamburg gekommen aus dem schönen Süddeutschland. Ich kann es auch nur schwätzen, das ist kein Problem.
Nein, du kannst schwätzen. Also ich kann es nicht, weil ich komme eigentlich aus dem Norden. Ich kann nur so tun, als ob.
Du kannst es echt. Ganz gut als so tun, als ob.
Ein Satz aber auch wirklich
nur. Ja, okay. Bin dann mit 19 nach Hamburg gekommen. Ich weiß nicht, ob das noch so ab 40, 45 Jahren kennt man Tom Cruise, den Film Cocktail, den habe ich gesehen.
Ja, ja.
Kennst du mit dann?
Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich weiß, dass es ihn gibt. Ja. Ich sehe auch Tom Cruise auf dem Plakat. Ich glaube, er ist vorne auf dem Plakat auch drauf, oder?
Das ist ganz groß. Ist so lange her, aber es ist tatsächlich so. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich habe Kaufmann gelernt. Ich muss eine Ausbildung machen als Barkeeper. Ich muss jetzt in die große, weite Welt hinaus. Und so hat es mich nach meiner Barkeeper-Ausbildung nach Hamburg verschlagen. 2019.
Die Teller, die du als Tellerwäscher gewaschen hast, wo waren diese ersten Teller?
Die waren tatsächlich, das ist die Schwester von Eugen Block, mit dem ich vor 2 Tagen ein Interview hatte. Wir machen gerade eine große Dokumentation über ihn. Die Schwester hat ein Hotel gehabt, hat sie immer noch, das Madison am Hafen. Und das war meine erste Stelle. Und dann ging es zum Hyatt weiter, ins Park Hyatt.
Das heißt, die ersten Teller, die du gewaschen hast, die waren schon in Hamburg.
Nein, die waren in Süddeutschland.
In Konstanz.
In Konstanz, genau, wo ich auch geboren bin, 1977. Und dann bin ich halt mit 19, also die ersten Teller in Süddeutschland gewaschen. Und dann habe ich gemerkt, ich muss in die große, weite Welt hinaus. Wollte dann auch zum Kreuzfahrtschiff als Barkeeper. Und dann habe ich gedacht, komm, der Hafen Hamburg, das ist schon dem ganz nah. Und so habe ich gesagt, Hamburg, weil ich mir gedacht habe, ich will meine Komfortzone verlassen. Und München wäre noch zu nah gewesen bei meinen Eltern. Und demzufolge habe ich gesagt, ich brauche so einen richtigen Cut. Ich muss so richtig mal nach jetzt raus. Und dann habe ich gesagt, Hamburg ist so weit weg, da kann ich nicht jedes Wochenende zu den Eltern fahren.
Ich finde das immer interessant, wenn Menschen sagen, ich wollte meine Komfortzone verlassen, was ja eigentlich ein Widerspruch ist in sich. Man verlässt ja nur sehr ungern die Komfortzone. Und du bist aber auch einer von denen, die sagen, ich wollte meine Komfortzone verlassen. Also warum?
Ja, ich glaube, man kann das gar nicht so in Worten beschreiben. Es ist viel ein Gefühl. Es ist oft ein Gefühl, dass du etwas fühlst, und ich bin ein sehr starker Gefühlsmensch. Ich bin vom Sternzeichen, bin jetzt nicht so ein Sternzeichen-Guru, aber Fisch. Ich bin sehr empfindlich, sehr einfühlsam.
Fische sind empfindlich?
Eher sensibel schon.
Ah, okay.
Also ich auf jeden Fall. Ja. Was nicht so gut passt mit der Gastro. So, am Anfang musste ich das lernen, weil da geht es schon hart auch im Ton zu.
Ja.
Aber ich bin dann in die große, weite Welt, und ich habe mir gedacht, Komfortzone verlassen, das war so ein Gefühl. Ich musste raus, und ich konnte das gar nicht, damals zumindest, gar nicht so einordnen. Ich habe nur gemerkt, es muss jetzt was passieren, und ich fühle das.
Wenn du Fisch bist, es gibt ja wirklich, die Bandbreite bei Fischen ist auch sehr groß. Bist du eher Piranha oder Makrele?
Ich bin Makrele, glaube ich.
Ja. Nicht, dass ich wüsste, was die charakteristischen Eigenschaften der Makrele sind.
Ich habe das mal so eingeordnet.
Sie klingen harmlos. Du hast ja auch mal ein Buch geschrieben, und ich meine, du hast da auch darin formuliert, dass was einen Menschen prägt, das formt sich bereits während der ersten wichtigen 10 Jahre. Mhm. Was hast du mitgenommen aus deiner Zeit in Konstanz? Diese ersten 10 Jahre. Und wir wissen, du wolltest am Ende weg. Die Stadt war zu klein für dich. Ja. Du wolltest raus. Was ist das, was du im Nachhinein sagst, was dich geprägt hat in Konstanz in der Zeit?
Also, ich möchte es mal so auf den Punkt bringen, was sich vielleicht so ein bisschen hart anhört, aber es war wirklich so. Du bist als Migrant 77 geboren. Und übrigens, es war Stockach, das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Konstanz, 20 Autominuten. Ich bin in Konstanz geboren, aber in Stockach aufgewachsen. Wir haben mit 4, meine Eltern, meine Schwester und ich, haben auf 38 Quadratmeter gelebt. Das heißt, ich habe neben dem Herd und neben dem Waschbecken war eine Couch. Da habe ich mit meiner Schwester geschlafen, und es war eine harte Kindheit, es war eine schöne Kindheit, es war eine sehr harte Kindheit, weil du halt als Türke nicht Deutscher warst, aber auch kein Türke in Türkei. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, wir gehören eigentlich nicht dazu. Und entsprechend war ich nicht selbstbewusst, sehr ängstlich und habe Angst gehabt, weil ich ein Null-Selbstbewusstsein und diese Stärke von innen heraus hatte.
Null-Selbstbewusstsein?
Nein, ich war wirklich sehr ängstlich.
Und du hattest Stärke von innen oder keine Stärke von innen?
Ich hatte null. Ich hatte keine Substanz.
Null.
Also, weil die Eltern halt so mit Arbeiten beschäftigt waren. Sie konnten kein Deutsch. Es war mir auch, muss ich ehrlich sagen, an der Stelle als Kind. Kinder können ja auch gemein sein. Peinlich, weil meine Eltern sahen anders aus als die anderen Eltern. Und die konnten nicht so gut Deutsch sprechen. Bei den Elternabenden war es ein Problem. Das war für mich immer so ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe mich geschämt dafür, aber es war mir unangenehm.
Hattest du trotzdem Buddies, mit denen du nachmittags Fußball gekickt hast und so?
Das waren die aus dem Viertel dann, aus dem Ausländerviertel, in dem wir gewohnt haben. Ja.
Als Ausländerviertel. Mhm. Du bist also dann mit 19 direkt nach Hamburg. Mhm. Sag bitte ganz kurz nochmal im Detail, warum hast du dich für Hamburg entschieden? Denn das ist ja wirklich, ich meine, das ist fast die größte Distanz, die man zurücklegen kann aus Stockach.
Ich habe mich für Hamburg entschieden wegen der Distanz, weil ich gesagt habe, München wäre so nah, da würde ich am Wochenende noch mal zu meinen Eltern vielleicht fahren. Und ich wollte aber wirklich auf meinen eigenen Beinen stehen. Es war auch da wieder so ein Gefühl. Und das war auch die beste Entscheidung. Und warum genau Hamburg? Als ich meine Barkeeper-Ausbildung gemacht habe, das war eine Schule in Rostock, eine ganz Bekannte, hatte ich ein bisschen Aufenthalt in Hamburg und es hat mir sehr gut gefallen, die Stadt.
Ah, das heißt, zwischendurch warst du in Rostock, hast dort Ausbildung gemacht zum Barkeeper, ersten Job gefunden, dann in Hamburg.
Ja.
Und dann bist du im Hyatt gelandet. Du hast es vorhin auch schon angedeutet.
Erst im Madison bei der Frau Hett.
Im Madison?
Mhm. In Madison bei der Schwester von Eugen Block.
Ja. Und wer ist Eugen Block? Ich kenne Eugen Block wirklich gar nicht.
Das ist ein der Systemgastronom. Hier in Hamburg kennt man ihn, in ganz Deutschland. Herr Eugen Block ist eigentlich der Mann für Systemgastronomie. Der hat es sozusagen mit erfunden damals. Und hat auch die Branche extrem geprägt, schon mit seinen Ansätzen zur Effizienz und Prozessoptimierung. Und deswegen kennt man den. Und in Hamburg gibt es ja ganz viele Blockhäuser.
Ja.
Steakhäuser. Und das ist auch der Inhaber davon.
Das ist okay, seine Schwester hast du kennengelernt.
Genau. Und sie hat gesagt, Mensch, Kemal, wo schläfst du denn? Dann habe ich gesagt, ich schlafe auf dem Steindamm. Steindamm ist so eine zwielichtige Ecke, damals mehr gewesen als heute. Und ich hatte kein Geld. Ich bin ja nur mit 400 Mark nach Hamburg gekommen. Und sie hat gesagt, du kannst doch nicht mit 19 Jahren auf dem Steindamm schlafen. Du
also auf der Straße?
Nee, auf der Straße.
Du hast schon ein Zimmer gehabt. Billiges, günstiges
30
Zimmer.
Mark war das.
30 Mark Absteige. Ja.
Richtig,
okay.
Und da haben die dann Drogen genommen auf diese Ecke und ich kam hier vom Dorf. Das hat mich super erschrocken. Und dann meinte ich, ich bin ja vom Steindamm. Dann meinte sie, nee, du kriegst jetzt von mir eine Suite. Das war ein Hotel, Madison Hotel. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das fängt aber schon mal ganz gut an hier. Und dann habe ich da übernachten dürfen. Tatsächlich, bis ich ein WG-Zimmer hatte. Und ich habe sie letztens getroffen nach 30 Jahren und habe mich für diese Aktion bei ihr bedankt. Das vergesse ich nie wieder, was sie da für mich getan hat.
Du bist dann sehr früh auch schon verantwortlicher gewesen im Hyatt Hotel. Du warst Abteilungsleiter.
Mit
19 oder 21?
Das war 19, 20 so für zwei Abteilungen. Genau.
Irre. Wie kommt's?
Ich war auch da jetzt nicht der Talentierteste, aber ich war sehr fleißig.
Es ist lustig, wie viele Menschen immer sagen, die wirklich irgendwo groß was geleistet haben. Ich war nicht der Talentierteste oder ich war eigentlich talentfrei. Habe ich erst die Woche auch wieder gehört von jemandem. Ist ganz interessant. Aber du warst fleißig und damit kann man ganz viel wettmachen.
Ich war fleißig von innen heraus, weil ich diese Muster aus der Kindheit, ich bin nicht so viel wert, wegmachen wollte. Das war eigentlich, ich wollte dieses innere Feuer löschen und mir das selbst beweisen, dass ich doch was wert bin. Und das hat mich angetrieben, muss ich sagen. So lang und weit, bis ich dann eben stark krank geworden bin dadurch.
Du bist sehr erfolgreich aber geworden.
Ja.
Und hast es stark übertrieben, weil der Erfolg über allem stand. Und du hast dich wirklich hochgearbeitet bis zu deinem ersten Restaurant, das du in Hamburg dann gekauft hast. Wie blickst du heute auf diese Zeit zurück? Ich merke schon richtig, dass du fängst sofort an nachzudenken. Die Gedanken werden ganz leise.
Ja, Erfolg kam sehr spät bei mir. Also es war natürlich ein Erfolg. Ich habe überdurchschnittlich mehr verdient als Selbstständiger. Der Laden lief. Aber in der Gastronomie ist es halt ein Penny-Business und ein People-Business. Und Erfolg heißt nicht unbedingt, dir geht's gut, sondern ich habe viel gearbeitet, ich habe viele Schwankungen gehabt. Und dann hat mich halt eine chronische Depression aufgrund der Überlastung und der Muster aus der Kindheit, auch gegen die ich immer gearbeitet habe, hat mich dann in eine Situation getrieben, dass ich sehr, sehr viele psychosomatische Probleme bekommen habe, aber gar nicht einordnen konnte, dass es aus der Depression herauskommt.
Interessant, du benutzt das Wort Depression, das viele vermeiden. Die sprechen immer von einem Burnout, aber es ist im Prinzip das Gleiche. Aber man benutzt immer gerne den Begriff Burnout.
Ja, ich glaube, Burnout ist auch als erstes da und dann führt's, wenn man es nicht herausbekommt, zu einer Depression.
Das heißt, dieser Zusammenbruch, auf den du ja hingesteuert hast, dann am Ende, der war schon in dir angelegt.
Ja.
Wie ging es dir denn als Jugendlicher? Also du hast gesagt, du hast kein Selbstbewusstsein gehabt und von innen war auch keine Stärke. Aber wenn wir trotzdem mal diese Übergangszeit, du noch in Konstanz, dann irgendwann über Rostock nach Hamburg. Wie ging es dir da?
Also es gibt ja den Satz, den sage ich ganz oft auch zu jungen Menschen, wenn sie mich fragen, erkenne dich selbst, sonst erkennt dich keiner. Ich war schon nicht sehr authentisch und ich wollte immer gefallen. Und wenn du allen gefallen willst, dann tust du wenig für dich, sondern du guckst immer, was muss ich tun, damit ich im Außen anerkannt werde und gemocht werde. Das war schon ganz lange ein Begleiter von mir. Was auch nicht immer so schlimm ist. Wir wollen ja alle gemocht werden und dazugehören. Das ist ja schon von der Evolution her so angelegt. Wir wollen dazugehören. Aber bei mir war das so, dass ich alles da reingebracht habe, da reingezogen habe und jede Aktion immer, war das jetzt gut für den anderen?
Also sehr selbstlos im Prinzip.
Ja, sehr, sehr selbstlos.
Okay, was ganz schlecht ist, weil man nicht mehr in sich selbst reinhorcht.
Ja, das hast du jetzt schön gesagt. Die Scheinwerfer sind immer nach außen gerichtet. Ja. Und wenn du dann eben seelische Probleme kriegst, dann sagt der Erste zu dir, schau mal nach innen. Wenn die Scheinwerfer aber immer im Außen sind, dann weißt du nicht, wie kann ich die nach innen drehen.
Man weiß ja gar nicht, was das bedeutet.
Genau. Reflektieren? Wie, was soll ich denn da tun?
Ja.
Und das war schon, da war ich schon 30, 35 und mit 28, 27 wurde mir das erste Mal Antidepressiva verabreicht. Dann habe ich so zum ersten Mal gemerkt, ich kann wieder atmen. Aber was ganz wichtig ist, das muss ich hier sagen an der Stelle, ja, bitte niemals Tabletten nehmen, weil es einem dann so einen Filter gibt, sondern immer kombinieren mit einer Gesprächstherapie, was ich leider nicht gemacht habe, weil ich Gastronom war und meine Firma retten musste.
Das heißt, der Arzt hat dir einfach die Pillen gegeben oder die Ärztin in dem Fall. Oh, aber gut, man hat dir eine Therapie nahegelegt natürlich.
Haben sie mir, muss man ehrlich sein.
Und
ja. Du
saßt auf der anderen Seite des Schreibtisches und hast gesagt, keine Zeit.
Nicht unbedingt, weil A, ist es ganz schwierig, einen Termin zu bekommen in Deutschland. Ja. B, ist das so schwierig. Das ist wie mit der Partnersuche. Manchmal brauchst du dein Leben lang, um den richtigen Partner zu finden. Und der Therapeut ist genauso. Aber da du keine Termine kriegst, hast du auch keine Referenzwerte. Und ich habe mir den nächstbesten Termin ausgesucht und das hat nicht gematcht. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt nochmal einsuchen. Mhm. Und dann klingelt das Telefon, die Leute brauchen dich. Und dann ist es so ein bisschen hinten übergefallen.
Wie hat dein Umfeld dich erlebt?
Ich glaube, ich war kein Mehrwert für mein Umfeld.
Warst du eher ein ruhiger Typ? Warst du ein lauter Typ, der auch sozusagen gesehen werden wollte, um dann natürlich anderen einfach zu gefallen? Aber warst du laut oder leise? Wie war das noch in Konstanz als Jugendlicher? 16, 17, 18, Pubertät.
Ich war nie, als dann so das Selbstbewusstsein so ein bisschen in der Hauptschule, ich bin dann in eine Klasse gekommen, wo viele Ausländer waren, da hat sich das natürlich komplett ein Stück weit verändert, aber ich war, glaube ich, mal laut und mal leise, je nachdem, wie ich so innerlich versucht habe, mich zu finden. Es war keine Beständigkeit im Verhalten, würde ich nicht sagen. Aber ich war jetzt nicht der Prolet, der gesagt hat, ich bin's. Aber ich habe das so schon so ein bisschen immer so gelenkt wie so ein Schauspieler. Es war auf jeden Fall nicht authentisch und nicht echt.
Kanntest du damals so etwas wie, sag ich mal, Panikattacken, Angst, Unsicherheit? Ist das was du als Jugendlicher kanntest?
Ja, als Jugendlicher schon. Da habe ich schon gemerkt, ich bin so zwanghaft, habe dann immer so Sachen gezählt.
Und das sind die Dinge, die am allerschwersten zu bearbeiten sind.
Ja, das habe ich aber alles gut hingekriegt.
Wirklich?
Ja, das hab ich selber gelöst. Ach. Aber ich habe mir dann was anderes gesucht, die Arbeit. Mhm. Ja, weil man will ja von sich wegrennen. Aber nur zur Verständnis, das möchte ich jetzt sagen, all das, was passiert ist, jetzt mit 48, ich bereue es nicht mehr. Das Leben wird ja vorwärts gelebt, rückwärts verstanden. Ich glaube, das, was ich jetzt mache als Gastroflüsterer für Gastronomen, das sind alles so Werkzeuge, die ich habe in mir und ich fühle Menschen.
Ja.
Aber in dem Moment ist das einfach lost, Schmerzen und du willst sie überdecken. Und dann bin ich halt vom einen Thema in die Arbeit geflüchtet, dann in die Überarbeitung, Klammer auf Burnout. Mhm. Und wenn das nicht bearbeitet wird, führt es dann zu Angstzuständen. Jetzt komme ich zu dem Thema. Und führt zu chronischen Schmerzen. Bei mir war es im Magengegend, dass ich extreme Magenschmerzen hatte und immer zur Magenspiegelung gegangen bin. Und die haben gesagt, sie haben nichts. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich organisch nichts habe.
Ja.
Ich kann kaum laufen. Bis ich dann umgefallen bin und dann nach Kassel gekommen bin, Wilhelmshöhe. Das ist eine psychosomatische Klinik. Ganz viele Manager waren da, Führungskräfte, muss ich dazu sagen. Ja. Und da wurde mir das erste Mal Antidepressiva verabreicht. Und da kann ich so ein Schlüsselerlebnis, nur um das zu sagen, dass man da reinfühlen kann. Dann habe ich in den Spiegel geguckt und habe gemerkt, dass ich zum ersten Mal dann mich im Spiegel wahrgenommen habe. Also ich habe so lange so irgendwie wie ein Autopilot gelebt, dass das die erste Begegnung war nach Jahren.
Es ist ja nicht nur viel Arbeiten, was dich so dahin gebracht hat. Es ist vermutlich ja auch ein Druck, den man nicht mehr standhalten kann. Nun wissen wir, dass in der Gastronomie wirklich, und du hast vorhin schon angedeutet, es ist ein Haifischbecken und da wird mit harten Bandagen gekämpft. Welchen Druck hast du als Gastronom gespürt? Also du hast damals dann in Eimsbüttel, war das glaube ich?
Genau.
In Eimsbüttel hast du ein Restaurant sozusagen gekauft, du hast es betrieben, damit warst du Chef. Damit warst du stolz erstmal?
Ja, natürlich. Man hat dann 20 Mitarbeiter und man merkt, das Restaurant läuft. Das habe ich relativ schnell vom Konzept umgestellt. Das war dann zu einer Tapasbar gemacht. Damals kam auch das Rauchergesetz. Dann dachte ich zuerst, wir gehen pleite, Kneipe ohne Rauchen. Ne? Dann gab es noch Raucherzimmer und kann nicht mehr. Und dann habe ich das Konzept umgestellt. Und dann ist das Konzept auch wirklich um das Fünffache vom Umsatz her gestiegen. Aber damit sind auch die Themen gestiegen. Mehr Mitarbeiter, mehr Kosten. Und Gastronom oder Unternehmer sein lernst du ja nicht in der Schule. Das ist so Try and Error. Und dann habe ich halt über Jahre versucht, die Kosten zu reduzieren, den Umsatz zu erhöhen, und das ist eine Challenge.
Es ist ein Hamsterrad auf jeden Fall.
Es ist ein Hamsterrad
gewesen. Ja. Es hört ja nie auf.
Und ja, und wenn du dann noch Depressionen hast und Angstzustände, dann machst du auch viele Fehler.
Wie zum Beispiel?
Dass man aggressiv wird, weil es hat Auswirkungen eben, es hat tausend Gesichter, diese Krankheit. Bei mir war es sehr hippelig sein, Vergesslichkeit und Aggression. Ich bin dann laut geworden schnell. Ich habe dann Schuldige im Außen gesucht. Ich habe dann böse Dinge auch mal gesagt. Und dadurch machst du halt viel kaputt.
Gibt es Menschen, zu denen quasi die Verbindung nie wieder gekittet werden konnte, nachdem du böse Dinge gesagt hast?
Ja.
Gibt es immer noch.
Ja.
Aber dem begegnest du heute nicht mehr.
Nein.
Hättest du das Bedürfnis, dich zu entschuldigen für Dinge, die du gesagt hast?
Ich habe es bei allen getan. Mit allen ist es auch wieder im Lot. Mhm. Aber es gibt einen, da würde ich das gerne noch tun. Die Zeit wird doch mit Sicherheit kommen. Ich habe das noch auf meiner Liste.
Der ist in Hamburg?
Ja.
Okay, aber ihr seid euch noch nicht wieder über den Weg gelaufen?
Vor einigen Jahren mal kurz, aber
es
war auch nur eine flüchtige Begegnung.
Okay, aber das kommt noch, vielleicht.
Ich bin mir sicher, dass es noch kommt.
Ja, gut. Und du warst ja auch irgendwann noch erfolgreich, oder? Der Laden lief ja dann auch irgendwann. Der Preis war hoch?
Oh. Ja, der Preis war hoch. Ich muss aber dazu sagen, dass ich so umtriebig war. Und als ich auf Kassel Wilhelmshöhe war, in der psychosomatischen Klinik, bin ich in der Bäckerei gesessen. Und ich habe gesehen, wie Menschen kommen zur Mittagszeit und holen sich alle nur Brötchen ab und die haben lange Wartezeiten. Dann habe ich dort in der Klinik mein Konzept geschrieben, das Daily You, wie man Mitarbeiter gesund versorgen kann. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich war immer noch getrieben und bin raus und habe dann ein Unternehmen gegründet
mit Produktion. Von wie vielen Jahren reden wir jetzt?
Vor 15 Jahren.
Vor 15 Jahren. Ein Unternehmen, das du heute auch noch hast, das du heute noch leitest. Gesundes Essen, sowohl für Kita als auch für Firmen in der Mittagszeit, ne, funktioniert. Also das hast du damals dir vor 15 Jahren, hast du dir das schon in der Klinik ausgedacht?
Ich habe da den Businessplan geschrieben, bin dann raus und habe den ersten Standort gesucht. Und das war natürlich, wir waren dem Markt voraus mit der Idee. Die Kantinen waren noch nicht so weit. Und das war dann eine Mammutaufgabe. Und ich habe so viele Fehler gemacht. Bin fast dreimal daran pleite gegangen. Aber irgendwann hat es dann funktioniert.
Was sind das für Fehler, die man macht? Also man möchte so ein Unternehmen aufbauen. Gesundes Essen. Gesundes Essen kostet mehr als anderes Essen. Es ist ja generell schon eine Herausforderung, das mit Gewinn auch noch wirklich einzuführen, ja, in den Markt.
Das hast du schön gesagt, ja.
Oder?
Es ist, du musst auf der einen Seite hast du eine Logistik, die du an den Start bringen musst. Du hast eine zentrale Produktion, die verteilt das Essen. Es ist nicht trivial, es ist sehr komplex. Du brauchst ganz klare Abläufe und Strukturen. Und mit dem Konzept habe ich wirklich meine Doktorarbeit geschrieben, kann man sagen. Aber ich habe langsam gelernt, weil es einfach vielschichtig war und das Unternehmen schnell auf 40, 50 Mitarbeiter gegangen ist. Und die Challenge war, wie du schon gesagt hast, wir mussten versuchen, den Preis für die Qualität bestmöglich zu halten, weil die damals waren es 5 Euro, 5,50 Euro für ein Lunch. Heute sind wir fast beim Doppelten. Ja. Und du hast die Erfahrung nicht. Ich war immer gut im Service und in Unternehmen aufbauen, aber ich habe keine Ahnung gehabt vom Kochen. Ich bin kein Koch.
Nee.
Und da sind die Köche gekommen, haben das gemerkt und haben dann, war ich sehr abhängig und das haben manche auch ausgenutzt. Und dann war ich wieder krank. Zweite Depressionswelle.
Zweite.
Ja.
Ausgenutzt heißt was? Also die Köche, die dich ausgenutzt haben. Was machen die denn? Nehmen sie heimlich billige Zutaten oder jubeln sie die Rechnung unter, die es nie gegeben hat?
Nein, ich will es anders formulieren. Wenn sie merken, dass der Chef keine Ahnung hat, dann bist du abhängiger. Und wenn sie merken, dass du abhängiger bist, dann haben sie dich ein Stück weit mehr in der Hand. Das heißt, es läuft dann nach deren Nase. Und das ist immer schwierig für einen Chef, der ein Unternehmen auch wirtschaftlich nach vorne entwickeln will, muss, zu sagen, okay, dann machen wir das halt so, wie ihr wollt. Und manche wollten halt nicht so viel nach vorne. Die wollten ihre Ruhe haben. Und dann kannst du nicht mehr gegensteuern. Du kannst auch nicht viel sagen.
Und dann geht es um das, was sie kochen, oder? Oder wo setzen sie sich
dann durch? Es ging verschiedene Themen. Wie können wir weniger Waste, dass wir weniger Abfall haben? Wie können wir 2 neue Kunden aufnehmen? Nee, können wir nicht aufnehmen. Wie können wir gerne neue Teammitglieder aufnehmen? Nee, da waren es halt nur die Leute, die denen gefallen haben. Es war immer nur zum größten Teil deren Vorteil. Und du kannst da nichts machen. Mhm. Und jetzt kommt's. Ich bin Fisch vom Sternzeichen, harmoniebedürftig. Ich wollte nie in den Konflikt gehen. Aber Kompetenz entsteht oft durch Konflikte. Das heißt, man muss sich auf Augenhöhe begegnen und auch über Dinge im Positiven streiten, auch wenn es weh tut, damit man die Erfahrung macht, wir können hart in die Themen rein für die Sache, aber es zerbricht nicht. Ja. Wenn du aber nur Harmonie lebst, so wie ich das getan habe, als harmoniebedürftiger Fisch und sensibler, da entsteht kein Team. Das ist eine Wellnessveranstaltung. Würde ich auch niemandem raten, wenn du keine Leute hast, mit denen du Real Talk reden kannst, was trotzdem noch hält, dann wirst du nie in der Lage sein, Kompetenz im Team oder in einem Unternehmen aufzubauen.
Wie perfektionistisch sind Fische veranlagt?
Ich glaube, weil wir sensibel sind, schon immer, wir gucken auf das, was nicht gerade gut läuft.
Okay.
Haben mich auch viel damit beschäftigt. Dadurch bist du immer ein Stück weit perfektionistischer. Aber ich glaube, ich habe irgendwann gemerkt, nein, jetzt lass es endlich mal immer auf die Schwächen und die besser zu machen. Irgendwann habe ich gemerkt, ich muss gucken, dass ich die Stärken, die ich habe, und das ist Menschen bekommen, das ist Menschen motivieren, Ideen sammeln, dass ich mich dann nur noch auf meine Stärken konzentriert habe. Das war aber auch ein Prozess, das hat alles so gegriffen nach meiner 3-jährigen Gesprächstherapie, die sehr spät leider stattgefunden hat.
Mhm. Besser spät als nie?
Ja, und ich bin froh.
Ja.
Ich war 41, 42, als ich die Dame kennengelernt habe. Ihren Namen darf ich nicht erwähnen, aber das war eine Koryphäe und die hat mich geheilt. Nach 3 Jahren hat sie mich entlassen und ich meinte, Frau Dr. So und so, Sie können mich doch nicht gehen lassen, sagt sie, doch. Sag ich, wie soll ich funktionieren? Ich brauche sie jede Woche.
Yes.
Dann hat sie gesagt, du hast jetzt alles in dir und wenn die Situation eintritt, weißt du, was zu tun ist.
Ja, du hast dein Werkzeug mitbekommen.
Ja.
Was ist dein Werkzeug? Also ich gehe davon aus, nach diesen wirklich schweren Zeiten, du passt auf dich auf, du hast einen Schedule, ich glaube, das habe ich schon gemerkt, als wir unser Gespräch verabredet haben mit deinem Team, da haben wir gesagt, ja, ich müsste ihn jetzt eigentlich noch erreichen. Nee, der hat für heute schon Feierabend gemacht, das wird nichts vor nächster Woche. Und da habe ich schon gleich gespürt, das ist einer, der sagt, ab 18 Uhr gucke ich mir keine Mail mehr an und ich habe ein Wochenende und Montag um 9, da können wir weitersprechen. Stimmt's?
Das stimmt so leider nicht.
Das stimmt leider nicht.
Ich bin wirklich, also in den letzten 5 Jahren haben wir die Marke aufgebaut. Ich reise ja durch ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Bin bei den Gastronomen, wir drehen überall. Also das war, wir haben jetzt eine Gastroschule seit einem Jahr, die auch Gott sei Dank sehr erfolgreich ist. Aber das war so ein Tempo, eine Personenmarke aufzubauen, nischig im B2B, also für eine Nische, eine Branche. Das ist nicht trivial. Wir sind 12 Festangestellte fast. Und das ist ein Fulltime-Job. Das heißt, ich stehe auf, ich habe eine Assistentin, die regelt die gesamten Termine. Ich weiß sie nicht. Einen Tag vorher kriege ich die Termine zugespielt von meiner Assistentin. Und dann heißt das wirklich Reisen, Deutsche Bahn, Fliegen. Es sind Kooperationen, die stattfinden. Es sind Termine, Drehtermine. Und meistens, zumindest in den letzten 5 Jahren, war ich sehr stark im roten Bereich.
Ja.
Aber durch meine Erfahrung habe ich dann gemerkt, okay, du hältst das Tempo niemals, wenn du ein paar Sachen jetzt nicht veränderst. Ich habe aufgehört mit dem Alkohol trinken.
Okay.
Also ich habe nie regelmäßig getrunken, aber wenn ich getrunken habe, dann eher so mehr als wenig.
Mhm.
Das hat mich immer aus der Bahn geworfen. Ich habe aufgehört, mich mit Menschen zu treffen, die mir viel Energie ziehen, aber nicht geben.
Ja.
Und ich habe eine gute Beziehung zu Hause gehabt, also eine gute Base mit meiner Katze, mit meinem Hund und habe abends versucht, nicht mehr so viel rauszugehen.
Moment mal, abends nicht rausgehen? Also du meinst so hier auf Rolle gehen?
Nein, auch Menschen zu treffen. Ach, ich habe mich zurückgezogen in meine Burg.
Verstehe.
Ich habe mich quasi aufgeladen, um den nächsten Drehtag, um den nächsten Herausforderung standzuhalten, weil Social Media ist so schnell und es ist so oberflächlich teilweise. Und du musst die Marke so sauber weiterentwickeln. Du kannst so viele Fehler machen mit der Reichweite.
Wirklich? Läufst du da Gefahr, etwas falsch zu machen? Zum Beispiel?
Gott sei Dank haben wir nicht so viele Fehler gemacht, aber ich kann dir ein Beispiel geben, das hat mich fast mein Restaurant gekostet. Da habe ich ein Video gedreht, wie man Gästen eine große Wasserflasche upsellen kann. So upsellen, ne? Also verkaufen kann.
Ja.
Und das heißt, man geht an den Tisch, was man auch gerne in Restaurants macht, und sagt, herzlich willkommen bei uns im La Paz zum Beispiel. Möchten Sie Ihre große Flasche Wasser mit oder ohne Kohlensäure?
Gleich schon mal vorausgesetzt.
Ja.
Also gleich schon mal, Sie nehmen ja eine Flasche Wasser, man kann kaum Nein sagen.
Und daraufhin, und damals waren wir noch sehr grün hinter den Ohren, das Video ist im negativen Sinne viral gegangen. Und ich hatte in meiner Aussprache auch ein paar Fehler drin.
Ja.
Heute passiert uns das nie mehr. Das Video wird durch drei Instanzen kontrolliert. Wen könnte das auf die Füße fallen? Aber damals eben nicht.
Mhm.
Und dann haben das die Leute, obwohl wir es runtergenommen haben, weil wir gemerkt haben, die Kommentare, die häufen sich und die Leute teilen das Video. Dann haben sie gesagt, der Kemal Üres, der Gastroflüsterer, verarscht seine Gäste. Und dann sind die auf Google und haben dem La Paz eine Sterne-Rezession gegeben und sagen, hier werden bei dir, bei Gästen Wasserflaschen angedreht, das Geld aus den Taschen gezogen. Wir hatten dann eben 40 Ein-Sterne-Bewertungen auf Google und der Umsatz ist um 40% eingebrochen. Da habe ich gemerkt, wo Licht ist, ist auch Schatten.
Ja. Auf der einen Seite beurteilst du natürlich von außen, auf der anderen Seite spielst du selber in dem Game mit. Das ist ein Spannungsfeld.
Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir aufpassen. Aber ich habe auch gemerkt, wow, wir können so viel Tolles und Positives erreichen mit der Reichweite. Wir haben den Dönerpreis nach oben getrieben, zum Beispiel in Deutschland. Ich war der Erste, der gesagt hat, der Dönerpreis muss höher. 4,50 für 450 Gramm mit Fleisch kann keiner leben.
Aber das fanden wir Konsumenten gut.
Die Konsumenten fanden das nicht gut, aber die Gastronomen fanden das gut. Ich bin ja pro Gastronom.
Nein, also die fanden es gut, dass es nur 4,50 war.
Ja, deswegen habe ich auch Morddrohungen gekriegt.
Sogar das.
Ja, einer hat gesagt, du hast aus meinem Döner einen Bugatti gemacht. Du blödes A, Punkt, Punkt, Punkt. Das war dann sehr witzig. Aber haben die Politiker, dann kamen Wahlplakate von der SPD, wir wollen eine Dönerpreisbremse. Und da habe ich gemerkt, okay, und für den Markt war das gut, weil das war notwendig. Und dann haben wir halt verschiedene Aktionen gebracht. Wir haben die 7%-Kampagnen gemacht. Dann war es mal ein Erdbeben in Hatay und in Syrien. Ja. Da haben wir dann Gelder gesammelt. Wir haben, ich will nicht übertreiben, aber wir haben fast siebenstellige Umsätze gesammelt für die Opfer. Eine Firma hat 680.000 Euro gespendet. Wir konnten viel machen, aber man muss auf Social Media, gerade wenn man eine große Community und Reichweite hat, man so viel Verantwortung und das kann so schnell kippen, die Medien, wenn man da einen Fehler macht. Und da habe ich sehr, sehr große Angst vor, weil es steckt so viel Passion, Leidenschaft auf dem Weg.
Und Essen, Trinken, das geht jeden an.
Ja.
Ja, ich bin überrascht, dass man da so viel tatsächlich falsch machen kann, dass man also auf so eine Mine treten kann mit so einer kleinen Geschichte wie der Wasserflasche.
Gott sei Dank war es eine kleine Geschichte, aber es ist ja auch so.
Es ist etwas, was du heute noch Menschen auch empfiehlst, Gastronomen, das so zu machen.
Mit der,
nehmen Sie die mit oder ohne Kohlensäure?
Ja.
Also es ist schon ein Trick.
Aber ich sage dazu, in Sterne-Restaurants, in gehobenen Gastronomien ist das der Standard. Ja, beim Laden nebenan und man hat Stammgäste, da würde ich es vielleicht auch nicht mehr ganz so machen.
Okay.
Aber man kann durchaus hingehen und sagen, möchten Sie noch unser Tiramisu probieren? Das ist unser Hit. Und wenn man sagt nein, dann kann man gerne sagen, wirklich nicht. Eins mit zwei Löffeln zum Teilen. Das lieben die Gäste hier und dabei nicken. Das sind so psychologische Tricks, die verwenden wir immer noch. Aber dann checken unsere Leute die ersten 30 Minuten von wo weht der Wind. In den Kommentaren kannst du es nämlich erkennen. sind jetzt viele Internet-Rambos da gerade drauf und kommentieren in eine Richtung, die wir nicht haben wollen. Und wenn wir merken, nö, das läuft gut, dann behält man das Video auch in der Sichtbarkeit.
Ich habe gerade gestern erst mit meiner Freundin Anke drüber gesprochen, wie wir damals immer, bevor wir nachts Radiosendung hatten, zum Italiener immer gegangen sind und mussten im Nachhinein noch sehr darüber lachen, weil der wirklich, egal was wir gegessen haben, ob es nun um Tomaten ging oder Oliven, sie waren immer gerade frisch aus Sizilien eingetroffen. Also ich dachte, und wir mussten darüber lachen. Weil, du, vielleicht stimmt es. Also wir wollen ja gar nicht sagen, dass es stimmt. Aber sorry, du, wir haben wunderbare Tomaten, gerade frisch. Ich darf ihn so nachmachen, also ohne kulturelle Aneignung, aber er hat so gesprochen. Gerade frisch aus Sizilien getroffen, gerade heute Nachmittag angekommen. Und so. Und wir fanden es schon damals ganz amüsant, aber der kann gar nicht so viele Lieferungen aus Sizilien bekommen haben. Es war immer am Tag frisch aus Italien gekommen, was auch sehr schön ist. Aber so macht man es, ne?
Ja, man sollte immer bei der Wahrheit bleiben.
Okay, sogar
das. Das ist schon wichtig. Mhm. Man sollte ehrlich arbeiten, nicht am Finanzamt vorbei. Das sind keine Kavaliersdelikte. Deswegen muss der Döner auch 7,50, 8 Euro kosten, wenn man sauber arbeitet, dass man dann auch die ganzen Kosten decken kann. Und klar, Gastronomie ist ja auch so eine Bühne. Gastronomen sind auch so ein bisschen Selbstdarsteller. Und das ist auch schön, weil man will ja dieses Erlebnis. Und die Gäste wollen das auch, aber bitte bei der Wahrheit bleiben und authentisch sein. Und die Italiener, die machen das wirklich so toll. Man hat immer das Gefühl, man ist der beste Freund, man ist ein Verwandter und alles in einem und fühlt sich wertgeschätzt. Und das, darum geht's auch bei Menschen, ne? Dass man irgendwo ankommt und gesehen wird. Ja, und dafür sind wir auch so ein Stück weit darum auch das dritte Wohnzimmer oder der soziale Klebstoff dieser Gesellschaft. Und deswegen haben wir auch, glaube ich, eine hohe und wichtige Relevanz und deswegen setzen wir uns auch für so Sachen ein wie die 7% Mehrwertsteuer.
Die kommen.
Die kommen.
1.1.26.
So Gott will, ja.
So Gott will. Es waren 19%, die, glaube ich, Anfang 24 eingeführt wurden. Die Gastronomen haben geächtzt und gestöhnt.
Ja.
Jetzt hast du mit in die Koalitionsgespräche oder Sondierungsgespräche das mit reingebracht. Wie funktioniert das? Wo hast du deine Stimme erhoben, dass du auch erhört wurdest? Geht es über Beziehung? Lobbyarbeit?
Ich würde sagen, Lobbyarbeit gibt es in Deutschland, gibt es in jedem Land und es läuft viel über Netzwerke. Ja. Ja,
also du kennst PolitikerInnen, die dort mitverhandelt haben.
Durch die 7%-Aktion, mit dem wir vor drei Jahren angefangen haben. Also es war so, die DEHOGA hat mich gebucht für zwei Videos. Die Geschäftsführung, die Ingrid Hartges, und hat gesagt, okay, mal, wir wollen jetzt die 7%. Die waren damals noch da, vorübergehend. Mhm. Wir wollen sie für immer haben, wie ganz viele EU-Länder. Warum sollen Speisen außer Haus 7% Mehrwertsteuer haben und im Haus, wo so viele Kosten noch laufen, 19%, was ich verstehen kann. Und dann war ich da bei der DEHOGA und habe diese zwei Videos gedreht und habe gesehen, die haben gar keine Reichweite. Und ich habe gemerkt, dass kein anderer sich für die 7% einsetzt. Und dann habe ich gesagt, ich muss das in die Hand nehmen, weil wir aktuell 35 Millionen Menschen auf unseren Konten haben, alle 28 Tage, damals vielleicht die Hälfte.
Mhm.
Und es muss schneller gehen. Dann habe ich das in die Hand genommen, habe Videos gedreht und habe gemerkt, ich brauche eine Kampagne. Und so hat sich das hochgeschaukelt. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche Geld, dann brauche ich Sponsoren. Und somit bin ich dann zur Metro, zur Transgourmet, zur Lieferando, zur Edeka, zu Frische Paradies. Und die haben alle gesagt, machen wir. Und damit haben wir, glaube ich, mit die größte Kampagne aufgebaut.
Mhm.
Und das ging 3 Jahre, bis ich dann in Berlin war. Und wir haben den Pariser Platz gemietet.
Ja.
Hätten 2.500 Gastronomen kommen
direkt
sollen.
Direkt vom Brandenburger Tor,
ja,
der Platz.
Mhm. Und dann musste ich auf die Bühne und es waren nur 100 Gastronomen da. Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein.
Ja.
Wir haben vieles digital erreicht. Wir haben 111 TV-Beiträge gehabt. Aber die Gastronomen sagten alle, Ende 23, die 7% bleiben eh. Okay. Und ich wusste, es ist eine harte Nummer. Es ist eine ganz knappe Nummer. Und da sie nicht gekommen sind und da dann das Haushaltsloch von 60 Milliarden auf einmal entstanden sind, die hätten es verlängert,
ja,
haben wir den Kampf erstmal verloren. Und 24 kamen die 19%. Und es war ein Genickbruch für so viele Gastronomen. Aber ich habe mir gedacht, in einem Jahr wird nochmal neu gewählt und wir haben die Chance. Und habe dann Vollgas nochmal gegeben. Wir haben weitere Kampagnen gefahren.
War das anstrengend?
Es war super anstrengend und sehr kostspielig, weil die Sponsoren haben einen Teil dazu beigetragen. Aber einen 6-stelligen Betrag habe ich alleine getragen in einer Zeit, wo ich selber wenig hatte. Aber ich war so tief drin und ich habe gesagt, ich lasse da nicht mehr los, weil wir haben eine reelle Chance und die Gastronomen schnallen es immer noch nicht und wir brauchen es. Und keiner hat die Reichweite. Ich konnte einfach dann nicht mehr sagen, nein, ich muss jetzt aufhören. Und ich habe gemerkt, dass die Politiker auch langsam auf mich hören. Die haben mich nachts angeschrieben.
Okay.
Relevante, die auch also, bekannt sind.
Okay. Ja, gesagt, Minister,
mach weiter.
Oder beziehungsweise
ja,
Staatssekretäre. Ja. Oder?
Also wirklich mit Rang und Namen. Und mit denen habe ich telefoniert. Und die haben gesagt, du machst genau das Richtige. Du musst weiterhin laut bleiben. Die was zu entscheiden haben, die schauen dahin.
Aber interessant, die haben dich nochmal ermutigt, dass das Ganze noch ein bisschen lauter, noch ein bisschen sichtbarer wird.
Ja.
Und sie natürlich dann in ihrem Koalitionskreis auch leichter Überzeugungsarbeit leisten können.
Deswegen habe ich vor den Wahlen ganz alleine mit ein, zwei Kolleginnen, an der Stelle auch vielen Dank an Kerstin Rapp-Schwan und an Martin Behle und vor allem an Katrin Willhardt, mit denen zusammen haben wir die Politiker zusammengerufen in Berlin im Bundespresseball. Und das Pressekonferenz, in den Räumen haben wir einen Raum gebucht. Das habe ich auch privat zahlen dürfen. Und da sind die gekommen, auch wirklich namhafte. Und dann haben wir gesagt, wenn wir jetzt unsere Wähler zu euch schicken, diese Masse, wenn wir sagen CDU, ja, wenn wir sagen FDP, haltet ihr dann auch wirklich euer Wort? Und die Kameras sind gelaufen und haben gesagt, das machen wir. Das waren vor den Wahlen. Und dann haben wir gesagt, Empfehlung von uns, ja, die werden sich für uns stark machen. Und dann kam ein Partner auf mich zu, Transcom, meinte, Kemal, wir brauchen einen Flashmob in Berlin, wir brauchen dich, du musst die Menschenmassen dahin bewegen. Ich habe gesagt, ey, Leute, ich habe es einmal versucht, das ist schief gegangen, das war so peinlich, da auf die Bühne zu gehen. Wir brauchen ein paar tausend Leute. Und ich habe gesagt, okay, diesmal machen wir es. Und es waren 4000 Leute zum Flashmob da in Berlin.
Mhm. Was habt ihr gemacht als Flashmob?
Es war dann nach den Wahlen. Mit dem Flashmob haben wir gesagt, wir zeigen Jacke. Alle waren mit Kochjacken da. Und dann haben wir quasi 4000 Gastronomen mit Kochjacken gesagt, hier, das Versprechen ist da. Ihr seid jetzt, es ist gewählt worden. Ihr habt jetzt euer Wort zu halten. Mhm. Und mit diesen 4000 Menschen, das ist natürlich auch medial komplett durch die Decke gegangen, haben wir eigentlich da einen Haken dran gesetzt. Ein paar Wochen später hat mich dann ein bekannter Politiker per WhatsApp angeschrieben und gesagt, Kemal, ich habe das Koalitionsvertrag, haben wir gerade den Auszug, haben wir hier und die 7% sind mit drin.
Okay.
Dann habe ich gesagt, Halleluja. Ich habe, muss ich sagen, ganz ehrlich, selber nicht mehr dran geglaubt, aber ich wollte es nicht wahrhaben.
Okay. Du bist ein emotionaler Mensch, du bist ein sensibler Mensch, floss eine Träne. Also
ich habe geschrien und geweint, ja.
Oder? Stell dich mir vor.
Ja. Ich weine nicht so oft in vielen Momenten, aber ich habe da geweint und ich habe auch Tränen verloren, als der Flashmob war mit den 4000 Menschen. Okay. Nicht vorne auf der Bühne, aber danach habe ich, glaube ich, eine Viertelstunde wie ein Schlosshund geweint, weil ich so Angst hatte, kommen da jetzt die Menschen dahin.
Ja. Diese 7% entlasten vor allem die Gastronomen.
Ja.
Wir haben ja gestiegene Energiekosten, Lebensmittel sind teurer, die Mieten gehen durch die Decke. Diese 7% werden aber nicht weitergegeben an die Konsumenten. Also, habe ich das richtig verstanden in letzter Zeit? Ich meine, so etwas aufgeschnappt zu haben.
Ja.
Oder steht es noch nicht fest? Weil alle wünschen sich natürlich auch, dass unser Wiener Schnitzel dann doch 2 Euro günstiger wird wieder.
Ich wünsche mir das für die Gäste auch. Ich will mal ein klein wenig ausholen. Also es ist eine Inflation da, die Gäste haben auch weniger Geld. Ja. So, der Gastronom hat nicht den Umsatz, den er noch vor Corona inflationsbereinigt hatte. Personalkosten sind seit 2019 alleine bei uns in der Branche um 40% gestiegen. Die Gäste kommen nicht mehr zweimal die Woche, die kommen zweimal im Monat. Es gibt Gäste, die sagen, ja, aber wenn ich zu meinem Lieblingsitaliener gehe, der Laden ist voll, ja, freitags, samstags, donnerstags, aber 4 Tage läuft's nicht mehr so. Und das muss laufen, weil die Kosten laufen ja jeden Tag. Deswegen glaube ich, wird's vereinzelt 20% Gastronomen geben, die Hälfte weitergeben, aber die Mehrheit wird es nutzen, um fairer das Personal zu bezahlen. 15% Mindestlohn kommt. Da sagen jetzt viele, ja 15% Mindestlohn, das ist ja fair, das müsst ihr doch bezahlen. Darum geht's nicht. Die viele bezahlen schon 15. Aber der Festmitarbeiter, der sagt, hey, wenn der Spüler 15 Euro jetzt bekommt, möchte ich nicht mit 19 nach Hause gehen. Ich möchte auch eine Lohnerhöhung. Und das ist unser Problem. Deswegen glaube ich, dass die Mehrheit diese 12% Ersparnis bei Speisen im Haus nicht weitergeben wird, weil es einfach wirtschaftlich nicht machbar ist. Denn der Job ist anstrengend. Ein Gastronom hat alleine 15 oder 16 Stunden nur mit Bürokratie zu tun. Ein Durchschnittsgastronom ist ungefähr 60 Stunden tätig. Und wenn man überlegt, dass man aktuell mit 5-6% nach Hause geht und das noch versteuern muss und dann noch das Risiko hat, weil sein ganzes Kapital da drin liegt, kann man es runterrechnen, dass es schwierig wird, das weiterzugeben.
Ja. Kurz nochmal zu deinem Handwerkszeug, denn ich merke ja auch schon wieder, du bist an allen Fronten tätig. Du hast aber auch deine MitarbeiterInnen, die dich dabei unterstützen. Und dennoch wirst du sehr gut auf dich aufpassen, auch wenn du die Mails checkst, anders als von mir vermutet. Was sind deine Werkzeuge, die du heute benutzt? Denn Menschen, die erschöpft sind, die depressive Verstimmung bis hin zu Depression haben und es manchmal auch durch solche Gespräche wie unseres überhaupt erst merken, überhaupt erst darauf gestoßen werden, freuen sich immer über Ansätze. Ja, was kann denn überhaupt helfen? Du hast 3 Jahre lang deine Gesprächstherapie gehabt. Du durftest nicht länger dann, obwohl du gerne gewollt hättest. Was hast du mitgenommen, was dich besser auf dich aufpassen lässt heute?
Ich würde mal 3 Sachen sagen. Das erste ist, du musst etwas tun, was du wirklich gerne machst. Also es ist wirklich, der Weg ist das Ziel. Wenn du etwas tust, dann arbeitest du ja nicht mehr wirklich und dann bist du resilienter und dann willst du auch mehr arbeiten, weil das eigentlich keine Arbeit ist. Es macht dir Spaß. Deswegen hat der Spruch, der Weg ist das Ziel, für mich eine ganz neue Bedeutung bekommen, seit ich Gastroflüsterer sein darf und meine Schule leite. Das ist schon mal viel wert. Das zweite ist, ich beschäftige mich ganz viel mit Stoizismus. Also du bist nicht dein Gedanke. Wir sind so oft, dass wir die Gedanken und die Emotionen sich miteinander verbinden und man Impulshandlungen hat, die total fatal sind.
Ja, weil man verwechselt Gedanken mit echt.
Ja.
Man behandelt die Gedanken so, als wäre es Tatsachen. Ja.
Also das ist aber automatisiert.
Du denkst, die Person findet mich kacke,
ja.
Aber es sind nur die Gedanken, die dir das sagen.
Und du fühlst dann aber auch so.
Und du fühlst es aber auch so.
Und dann handelst du aber auch so.
Genau. Aber es sind nur deine Gedanken.
Ja. Und das habe ich gelernt in der kognitiven Verhaltenstherapie, wo der Stoizismus extrem angelehnt ist, dass man immer objektiv sagt, stimmt der Gedanke, den ich habe, jetzt wirklich auch mit der Realität?
Ja.
Das heißt, sich auch ein Stück weit aus der Vogelperspektive sein Gefühl anzuschauen. Mhm. Sich nicht mit ihm zu verbinden und zu sagen, ich merke gerade, es ist Wut in mir. Das macht schon mal so viel aus. Es geht auch mit Angst, es geht mit Neid, es geht, du hältst dein Wohnzimmer schon mal sauber. Das heißt für mich, als ein emotionaler Mensch, der ganz viele Reize hat jeden Tag, weil wir drehen wirklich auch unsere YouTube-Dokumentation, das ist so viel Arbeit und ich bin so viel mit Menschen, habe ich gelernt, mich nicht mit meinem Gefühl zu verbinden, sondern zu sagen, was ist das jetzt für ein Gefühl und warum ist das da? Und meistens sind das immer noch das traurige Kind in dir, was irgendeine Verletzung hat. Und wenn du dich aber nicht mit dem verbindest, dann wird der Gedanke anders, das Gefühl dazu anders und ja, du wirst nicht Dinge tun in der Handlung, die du später bereust.
Ja.
Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, ich mache nur noch Dinge, die ich gern habe und versuche mit den besten Leuten in ihrer Nische zu arbeiten, dass gar nicht so viel da ist zum Feuerlöschen.
Okay, das hast du dir erarbeitet, dass du das machen kannst. Das hast du dir erlitten, sozusagen.
Erlitten auch.
Und heute kannst du das machen.
Heute kann ich das machen, ja.
Machst du konkrete Übungen noch ab und zu?
Ja.
Zum Beispiel, um diese Gedanken in Schach zu halten. Du hast gerade eben diese Entfernung, diese Distanzierung von den Gedanken. Ich habe eine Übung mal mitbekommen, auch in der Phase, als es mir nicht so gut ging, die so erstmal absurd klingt und auch so absurd einfach, die aber, glaube ich, wirklich funktioniert, dass wenn man wütend ist oder ich bin eifersüchtig, dass ich einfach sage, ich beobachte, dass ich eifersüchtig bin.
Top.
Das ist einmal um die Ecke, ja, sozusagen. Klingt banal. Und dann gibt es aber noch einen Schritt zurück. Der erste Schritt ist, ich bemerke, dass ich eifersüchtig bin. Mhm. Und der zweite Schritt ist, ich beobachte, dass ich bemerke, dass ich eifersüchtig bin. Und schon ist man im Kopf komplett distanziert. Funktioniert, ne?
Es ist 100% wahr, es funktioniert. Das ist
irre, oder?
Das ändert alles. Weil das Betriebssystem nicht mehr eins ist, sondern es ist eine Vogelperspektive auf das Gefühl.
Mhm.
Und du gehst dann auch viel behutsamer mit dir um, viel vorsichtiger. Und um das immer aufrecht zu erhalten, musst du, und das ist hart, in die Stille gehen.
Stille.
Du musst in die Langeweile gehen.
Ja.
Und wir sind so abhängig von Dopamin, weil das Leben und das Internet so schnell und kurzlebig sind. Wir wollen uns immer wieder diese Dopaminspritze geben, und dem zu widerstehen, ist ein Kampf. Und wir müssen auch täglich in Dinge gehen, die uns nicht gut tun, weil wir immer, immer die schnelle Belohnung wollen. Aber wir müssen Dinge tun, damit wir dankbarer werden, die nicht immer schön sind. Kalt duschen, morgens das Bett machen, all diese Dinge und die schönen Sachen nach hinten schieben, dass man auch dankbar ist, wenn sie dann mal da sind.
Das ist interessant, das mit dem Bett machen morgens. Ich glaube, das hat doch vor kurzem oder vor ein, zwei Jahren irgend so ein super Experte, so ein Kämpfer von den Marines, der hat es, glaube ich, gesagt als irgendwie Lebensphilosophie. Was ist anders, wenn wir morgens gleich das Bett machen?
Du, das war die erste Challenge, die ich lernen musste in meiner Therapie, in den ersten Wochen. Und das ist ein Game Changer. Weil du machst das Bett, du kommst nach Hause, das Bett ist sauber, die Wohnung ist ordentlich. Du merkst in den kleinen Dingen, was sie dir geben. Das hört ja nicht mit dem Bett auf. Danach machst du das Bett und merkst, die nächste Routine, die dahinter, ich trinke mein Wasser mit Leinsamen, damit mein Darm besser funktioniert. Mhm. Danach trinke ich meinen Kaffee. Aber dann merkst du, nee, vorher sollte ich vielleicht in die frische Luft. Dann gehst du mal spazieren, 10, 15 Minuten, gar nicht so viel. Also das ist wie so eine Kettenreaktion.
Mhm.
Und diese Dinge geben dir Halt, das ist dein Geländer. Und dann merkst du, dass du immer mehr im Außen aufräumst. Und umso mehr du im Außen aufräumst, man sagt ja, das Leben sollte von innen nach außen sein. Das heißt, erkenne dich selbst, dann erkennst du auch vieles im Außen. Aber vieles kommt dann auch von außen nach innen. Und somit dreht sich dieser Kreis. Und dann kommen so Sachen wie kognitive Verhaltenstherapie. So bauen sie auch Therapien auf. Deswegen nochmal an der Stelle, bitte nie Antidepressiva ohne Gesprächstherapie für alle Zuhörer. Ja. Wenn es nur zwei umsetzen, dann sind wir schon glücklich mit dieser Sendung. Und so war es zumindest bei mir. Es hat sich dann aufgebaut. Ist heute alles perfekt? Nein.
Nein.
Ich habe immer noch Schwankungen, Wetter, Umschwung. Klar. Werde ich mal so eine Woche träge.
Aber du weißt, wo die Grenze ist, wo du aufpassen musst. Physisch und psychisch. Das erkennst du.
Ja, und manchmal bin ich zu Hause und gucke Netflix zwei Serien und esse Chips und M&Ms und alles, was dazugehört und mache so Soulfood-Abende, wo ich einfach mit meiner Familie zusammen bin. Und auch das tut gut. Es muss nicht immer die Leistung sein und das Perfekte sein. Wir sind Menschen, und ich finde, das auch wird falsch suggeriert vom Internet. Wir sehen immer nur Erfolge, Glanzbilder. Nein, jeder hat seine Baustellen, und das macht nur Menschen schwer. Deswegen sind die Jugendlichen auch so, Erfolg muss über Nacht kommen. Nichts kommt über Nacht. Auch Gastroflüster war ein 30-Jahres-Projekt.
Kommt man aus jedem Tief wieder raus? Also du bist oft gescheitert, warst ganz unten. Geht es, wenn man einmal unten war, geht es immer wieder bergauf?
Nur, ja, aber nur, wenn man eins nicht verliert. Und das ist das Wort Hoffnung. Danke, wir haben es jetzt echt synchro. Geil, Christian. Es ist wirklich, ich habe die Hoffnung nie verloren. Guck mal, ich krieg Gänsehaut.
Ich kriege auch gar nicht Gänsehaut. Beziehungsweise ich habe das in letzter Zeit häufiger gehört von Menschen, dieser Begriff Hoffnung. Der erstmal nur ein Wort ist für viele, aber Hoffnung ist wirklich wichtig, weil wer hofft, hört nicht auf.
Der glaubt auch.
Ja.
Wenn du hoffst, glaubst du.
Das ist lustig. Ah, jetzt würde ich dieses Wort Hoffnung gerne noch ein bisschen konkreter machen.
Da könnten wir eine Stunde, zwei drüber sprechen.
Ich weiß. Ja, weil Hoffnung ist für viele einfach nur ein Wort. Ja, man hofft halt. Aber man glaubt ja nicht, dass es klappt. Man hofft einfach. Logen hoffen wir. Aber es schaffen zu hoffen, das ist schon mal was geschafft.
Die einfachsten Dinge bringen so viel, aber sie sind auch so schwer in der Umsetzung.
Außer Dankbarkeit, das ist leicht.
Ich finde es nicht leicht.
Wirklich?
Aber ich hab einen Skill, wie man das schafft, mehr in die Dankbarkeit zu kommen.
Sag.
das hört sich jetzt vielleicht blöd an, ne? Ja. Ich bin jetzt in so einem Alter, ich habe einige Freunde, die Krebs bekommen haben. Mhm. Und ich habe immer gemerkt, in der Industriegesellschaft, in der wir stecken, du bist so getrieben, du musst auch schnell sein, dass du Dankbarkeit verlernst, weil wann merkst du, dass die Sonne gut ist, wenn du lange Regentage hast?
Ja.
So. Das heißt, wo Licht ist, ist Schatten, wo Schatten ist, ist Licht, und man braucht die Gegensätze. Ich gucke mir hin und wieder Dokus an über Krebskranke, denen das Leben von heute auf morgen entzogen wird. Nicht um zu sagen, guck mal, wie das dem geht und mir geht's gut, aber zu sagen, über was ärgere ich mich gerade?
Ja.
Ist das dein Ernst, Kemal? Der war gestern noch heil, der hat heute die Nachricht bekommen, dass er Darmkrebs hat. Ich hatte in den letzten Jahren bei meinem Freundeskreis Bauchspeicheldrüsenkrebs, Darmkrebs, Brustkrebs, ich habe Mitarbeiter verloren. Ist das jetzt wirklich? Und durch den Schmerz kommst du schneller in die Dankbarkeit.
Ja.
Für Leute, die jetzt zuhören und sagen, ich habe Schwierigkeiten damit. Denn es sind nie die Glücklichen, die dankbar sind, sondern es sind immer die Dankbaren, die am Ende auch glücklich sind.
Ja. Also ich habe damals angefangen, einfach nur damit, 5 Dinge abends aufzuschreiben, für die ich dankbar war, die toll waren an dem Tag, und damit ist man automatisch dankbar. Und das fällt einem aber relativ leicht. Also nach 3 Tagen schreibst du das locker einfach so runter. Da geht's ja immer um die Dinge vom Tag, und morgens so ein bisschen allgemeinere Dinge, 3 allgemeinere Dinge. Dann sagst du, dankbar für meine Eltern, dankbar für meine Freundin, Ehefrau, was auch immer. Das kann auch jeden Morgen das Gleiche sein, ist okay. Aber abends wird's konkret. Und du fängst ja wirklich nach 3 Tagen fängst du an, diese Dinge tagsüber wahrzunehmen. Nicht erst abends in der Retroperspektive, sondern du nimmst es schon tagsüber wahr. Und Dankbarkeit bedeutet Dopaminausstoß, ich weiß nicht genau, was ausgestoßen wird, aber das passiert dann ja tagsüber schon. Und dann fühlst du dich besser. Und das halte ich für einfach sogar.
Das ist das Journaling, also das Journal, das Journal führen, ja. Das funktioniert tatsächlich. Ich bringe auch gerade eins raus für Gastronomen spezifisch, weil wir ja auch immer so mit den Mustern und so immer getrieben sind, am Feuer löschen sind, das muss auch aufhören oder muss besser werden. Muss gar nichts. Aber ja, das bringt was. Alles, was du in den Fokus rückst, rückst du auch in dein Leben. Deswegen, wenn wir irgendwie an ein blaues Auto denken und ein Auto, dann sehen wir überall dieses Modell so. Das ist schon so, da glaube ich dran. Deswegen ist es auch viel mit Gefühlen. Wenn ich mich so fühle, dass ich wert bin, gutes Geld zu verdienen, dann mache ich schon mal den ersten wichtigen Schritt. Klar müssen Handlungen folgen, aber ich glaube, alles entsteht irgendwo erstmal von innen. Und dann nimmt es in außen mit Bewegungen, mit Handlungen, mit Routinen, mit Disziplin irgendeine Form an. Wenn die Hoffnung noch dahinter steht.
Die Hoffnung. Und halt einfach auch mal Langeweile aushalten und auch mit sich alleine sein. Das ist so viel mächtiger, als man glaubt. Ich glaube ja, man kann wirklich nur glücklich sein, wenn man es schafft, auch alleine zu sein. Ich glaube, erst dann stimmt die Balance in dir.
Absolut.
Oder?
Also,
nur dann kann man wirklich glücklich sein. Man muss es schaffen, mit sich alleine sein zu können.
Ja, das ist gar nicht so schwierig, aber auch da spielen auch noch andere Themen, auch Mäßigung spielt eine Rolle.
Aha, Mäßigung.
Mäßigung.
In welchem Bereich?
In allen Bereichen, mit Alleinsein zum Beispiel, Mäßigung von Menschen, Mäßigung von Konsum, Mäßigung von, ich muss 2-3 Stunden Social Media mir reinziehen. Mäßigung ist schwierig, aber durch die Mäßigung kommst du auch in die Dankbarkeit und die Wertschätzung von kleinen Dingen. Und durch Mäßigung lernst du auch, nicht Dinge, Impulsen gleich nachzugehen, weil sie dir gerade einen Dopaminstoß geben. Mäßigung ist so ein schweres, wichtiges Wort.
Ja.
Mäßigung bedeutet für mich Balance.
Woran wirst du dich jetzt heute, wenn wir dann unser Gespräch nachher beenden, woran wirst du dich als erstes mäßigen, heute noch im Laufe des Tages?
Ich habe vorhin meinen zweiten Kaffee getrunken und der hat mich so ein bisschen drüber gebracht, und ich habe gesagt, am Nachmittag werde ich keinen dritten trinken diesmal.
Okay.
Also das ist aber schon eine Mäßigung, das ist gar nicht so einfach.
Nee, klar, er ist ja da.
Er ist ja
du
immer
können
da.
Sie ihn haben.
Wir können ja alles haben
in der Sekunde.
Ja. Weniger ist oft mehr. Und eine Sache vielleicht, die mir geblieben ist nach 3 Jahren Therapie, man hat da über so viele Dinge gesprochen, auch glücklich sein, glaube ich. Da brauchst keinen riesen Werkzeugkoffer. Am Ende habe ich für mich gemerkt, werde ich glücklicher, wenn ich versuche, ein guter Mensch zu sein. Wenn ich ins Bett gehe und sage, ich war okay.
Ich war okay, reicht schon.
Obwohl ich nicht zu allem Ja gesagt habe. Ich war zu mir okay, und ich war auch zu anderen okay.
Und das schönste Glücksgefühl kriegst du ja ohnehin, wenn du anderen Menschen hilfst.
Das ja, man ja, hilft ja auch immer sich selber ein Stück weit damit. Deswegen.
Da hast du völlig recht, aber das ist dann auch wirklich auch nur so ein kleines Stück. Fühlt sich dann ganz gut an, aber jemand anderem hast du richtig geholfen, dann darf man es machen. Man muss
es machen. Auf jeden Fall.
Man muss es machen. Wir machen noch eine kleine Autorvervollständigung. Du bist ja auch Autor. Vervollständige folgende Sätze spontan. Wenn ich heute noch einmal bei Null anfangen müsste, dann würde ich als erstes... Ich habe fast das Gefühl, du sagst jetzt gleich, alles genauso machen, wie ich es bisher gemacht hatte.
Nee, das würde ich nicht. Ich wäre ehrlicher zu mir selbst. Ich würde mich nicht so gerne... Ich wäre gerne authentisch. Wenn ich heute wieder von Null anfangen müsste, würde ich mit dem Wissen, was ich heute habe, knallhart ehrlich sein.
Wo hast du dich so verstellt, dass es dir im Nachhinein auch wirklich als schmerzhaft erscheint? Weil du wolltest der anderen immer gefallen, hast du gesagt, und dir fehlte die Authentizität.
Das ging schon in der Jugend los, als Türke gemerkt, Eltern waren nicht zugehörig, du warst nicht zugehörig, du bist in die Türkei gegangen, da warst du der, guck mal, da kommt der Deutsche aus Deutschland und da verstellst du dich, weil du ja denkst, wenn du im Innen keinen Halt hast, willst du Halt im Außen suchen und dann versuchst du alles zurechtzubiegen, du manipulierst, du machst und dadurch wirst du immer baust du im Inneren keine Stärkung auf.
Aber was machst du denn? Gibst du an, du interessierst dich für Dinge, die dich gar nicht interessieren? Oder
du versuchst allem recht zu machen. Du willst eigentlich nicht mit deinen Freunden in Urlaub, du sagst aber trotzdem nicht nein. Dich will jemand bis spontan besuchen kommen und du sagst ja, obwohl du keinen Bock hast. Du tust Menschen zuhören, stundenlang, obwohl sie dir nie zuhören. Wie oft machen wir das? Wie oft sind wir in Begegnungen, wo Menschen kommen und nur über sich sprechen und wir machen es trotzdem wieder und wieder, obwohl wir nicht in den Arsch in der Hose haben, zu sagen, pass mal auf, das ist einfach nicht fair, was hier abläuft.
In dieser Zeit sprechen sehr viele Menschen über sich selbst und stellen manchmal sehr wenige Fragen.
Ja, und gehen mal ein Stück weiter. Ich höre so oft, wo Leute sagen, ich habe Freunde, mit denen kann ich so viel über mein Leid sprechen. Dann sage ich, hey, dein Leid kann doch dir jeder reinziehen. Mit wem kannst du deine Erfolge teilen? Wie viel hast du davon? Wenn du dann über deinen Erfolg redest und dir in die Augen guckst deines Gegenübers und die leuchten, find die mal. Guck mal da richtig hin. Vielleicht hast du nicht mal einen. Mama, ja, die Mama, der Papa.
Ja, aber die zählen nicht.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Find die mal.
Der nächste Satz, das schlimmste Gericht, das jemals aus meiner Küche kam, war?
Ich habe mal versucht, richtig lecker Leber zu machen.
Habe ich als Kind auch immer gegessen. War auch lecker, heute könnte ich das nicht mehr.
Ja, das kam gar nicht gut an bei so vielen. Ich habe gesagt, wieso habe ich überhaupt diese Idee gehabt? Meine Mama hat immer so gern Leber gemacht und ich dachte, manche stehen vielleicht drauf. Ja. Das kann man richtig schön mit Zwiebeln auch anmachen, mit Rostaromen, das schmeckt das auch. Aber
bisschen Apfelmus. Also ja, Kartoffelbrei, Apfelmus und Leber.
Da kannst du, glaube ich, hinpacken, was du willst. Also es hat nicht funktioniert.
Okay, und wer hat es dich wissen lassen, dass es nicht funktioniert hat?
Ja, mein engerer Umkreis, meine Mitarbeiter, dann meine Freundin. Und die haben gesagt, hast du deine Schnapsidee gehabt?
Das eine Restauranterlebnis, das mich für immer geprägt hat, war?
Oh, das sind so viele bei mir, weil ich ja meinen Job, aber... ich muss wirklich sagen, ich liebe das Porterhouse-Steak im Theos. Okay. Und als ich dieses Porterhouse-Steak, die machen den wirklich gut, hatte, dachte
ich mir... Was ist ein Porterhouse-Steak letztendlich?
Das ist einfach eine Fleischsorte, die kannst du auch nicht mit 200 Gramm haben. Das sind immer so Tausender, 800 Gramm, 900 Gramm. Das ist eher sehr auch gut und stark marmoriert. Das hat, wenn du das richtig, also das wird dem Dry-Ager, die haben so ein Verfahren, wo sie das noch länger ziehen können, dass es eben noch mehr reift. Und das machen die mit so einem Verfahren. Und wenn die das wenn das Stück auch so an dem Tag passt und das von dem auch wirklich Griller richtig gut on point ist, dann ist das so ein Traum. Das habe ich zweimal gehabt da. Das war Wahnsinn.
Jetzt ein Wort, das mir erst vor ein paar Wochen untergekommen ist. Und ich hatte es vorher nicht gehört. Aber ich gehe mal davon aus, deswegen werde ich es wie selbstverständlich aussprechen, dass du das Wort kennst. Mein Food Pet Peeve, das mich sofort aggressiv macht, ist...
Was ist das?
Ah, du kennst es auch nicht. Nee, ich dachte gerade, also ich lasse das irgendwo, das war so wie selbstverständlich, schrieb jemand mein Food Pet Peeve. Und dann habe ich das so nachgeguckt und dann war das so erklärt. Ein Food Pet Peeve, das ist eine kleine persönliche Abneigung oder ein Verhalten, so rund ums Essen oder Kochen, das einen wirklich nervt oder auf die Palme bringt, obwohl es objektiv gesehen gar kein Problem sein könnte oder darf.
Also ist das nur in der Zubereitungszeit oder ist es auch beim Verköstigen?
Es ist auch, glaube ich, beim Verköstigen. Also es geht beim Zubereiten oder aber auch beim Verköstigen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn jemand Nudeln mit Ketchup isst. Für viele ist das ein Food-Pet-Peeve.
Für mich wäre das, glaube ich, ganz klar, wenn jemand ganz laut schmatzt. Das würde mich nerven.
Okay, gut.
Der da so null... gibt es so Leute, ne? Die reden dann und schmatzen ganz laut. Das wäre nicht so meins.
Manchmal gehört es aber auch zur Kultur dazu.
Ja, aber in Asien, ne?
Ja, in Asien. Ich meine, da wird ja geschlotzt und geschlürft und das ist schon ein auditives Erlebnis.
Ja, habe ich auch schon live erlebt, muss ich sagen.
Also ich war nur so mal irritiert, als ich war mit einem Japaner, hatte ich mal eine WG in Neapel für 6 Wochen, als wir einen Sprachkurs gemacht haben. Und der hatte so seine Nudeln immer so vom Teller geschöpft. Und so, für den war das gehört halt so. Und ich meine, damals gab es noch nicht mal das Internet. Ja, und war aber so völlig irritiert, wie laut er ist. Aber so essen die halt da. Klar.
Ja, jede Kultur hat so seins, aber das ist so, das ist sowieso ein Tick, da könnte ich nicht mehr weghören. Mhm. Ich würde wahrscheinlich immer denken, wann hört der jetzt auf damit?
Ja, oh ja, oh Gott, manchmal sitzt man im Theater oder im Kino neben jemandem, der so laut atmet. Und irgendwann kriegst du nichts mehr mit von dem Film. Du hörst nur noch das Atmen. Und das ist schon sehr schwer zu sagen, können Sie etwas leiser atmen.
Das kann man, glaube ich, nicht bringen, ne?
Nein, das geht. Ich habe das einmal gemacht, witzigerweise. War ich in einer Oper.
Und doch bei älteren Menschen ist es auch manchmal so, ne, dass sie dann...
Ja. Oder manche vielleicht, die vielleicht auch nicht so gut trainiert sind, die Lungenprobleme haben, die einfach sehr fettleibig auch sind. Das passiert auch oft. Und die atmen so ganz laut ein und aus. Und du denkst, oh nein. Und wenn dir das erstmal aufgefallen ist, ab dem Moment hast du verloren. Du kriegst es nicht mehr weg. Du kannst dich nur wegsetzen, wenn die Möglichkeit besteht. Ich habe noch ein paar andere Food-Pet-Peeves gefunden, wie zum Beispiel, wenn im Restaurant das Steak durchgebraten bestellt wird. Wie ist das für dich?
Das könnte auch hinhauen, ja. Wobei in unserer Kultur bei den Türken, die essen nur Schuhsohlen. Also das ist für die ältere Generation. Die kennen das gar nicht mit Medium und Rare und gar nicht.
Gut. Oder wenn Gäste Fotos vom Essen machen, bevor sie überhaupt probieren.
Kann ich nachvollziehen.
Was sagt der Influencer hier? Was sagt der Gastronom? Wobei du ja wirklich nicht Essen fotografierst in dem Sinne. Du bist ja Gastro-Influencer. Da geht es mir um Tipps.
Aber ich muss sagen, ich war jetzt im Urlaub und da habe ich mir so, habe ich auch zu meiner Freundin gesagt, habe ich gesagt, schau doch mal ins Restaurant, wie viele hier den Ausblick nicht genießen, den guten Service nicht genießen, das Essen nicht genießen. Wie viele haben gerade ein Handy in der Hand? Nicht alle haben fotografiert, aber alle waren nicht da. Das zählt vielleicht auch dazu, beim Erlebnis nicht da zu sein.
Kannst du dann trotzdem dich auf dein Essen und deine Freundin in dem Fall konzentrieren oder denkst du die ganze Zeit nur Leute um mich herum?
Also ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen geschädigt vom Internet und mein Job ist ja 24/7. Wenn du Creator bist dann und das auf 5 Plattformen mit 10 Festangestellten, dann ist das ein Fulltime-Job. Das heißt, wir drehen auch ganz viel beim Essen. Ich habe ein Format, das nennt sich Undercover, da habe ich Kameras in der Brille eingebaut. Und wenn wir dann natürlich beim Arbeiten sind, was oft der Fall ist im Restaurant, weil ich sage, wenn ich schon essen gehe, dann versuche ich auch was zu drehen, ist leider so, weil die Zeit ist echt knapp, weil wir verschiedene Formate haben. Manche Formate dauern eine Woche, bis du sie fertig. Jetzt zum Beispiel mit Eugen Block, das hat 8 Tage gekostet, die Drehzeit. Und da genieße ich es auch nicht. Aber ich habe mir immer wieder vorgenommen, zu sagen, mein Gegenüber hat es verdient, dass ich sie angucke oder ihn angucke und ihm aktiv zuhöre. Und wenn sie nicht viel redet, dann versuche ich, meinem Atem zuzuhören, wie es kommt und geht. Und dann merkst du sofort, dass das Ego und der Kopf voll reingrätscht Und das ist auch okay, das kannst du nicht verhindern. Dafür sind wir einfach in dieser Industriewelt zu Hause. Aber dann merke ich, allein das dran zu denken und das vielleicht kurz auch hinzukriegen, ist schon gut.
Wie ist das rechtlich mit der Brille, wenn man mit zwei kleinen heimlichen Kameras in einer Brille filmt? Dieses Material dann später zu verwerten, ist nicht ganz ohne, oder?
Das ist richtig.
Wie geht ihr vor dann?
Also erstmal, wenn die Brille aufnimmt, dann blinkt das immer. Das ist so. In Amerika, glaube ich, haben sie Brillen inzwischen entwickelt, die nicht blinken. Bei mir blinkt es, dann fragen die. Mhm. Dann sage ich, ich zeichne das gerade auf, aber sie werden unkenntlich gemacht. Dann sagen die meistens, ist für mich okay. Ist ja schön, wenn du da bist. Die erkennen mich natürlich auch oftmals und sagen, das ist ja auch gut für den Laden.
Also Gastronomen dann selbst.
Ja. Wobei ich jetzt letzte Woche Nusret, den Salzstreuer, da habe ich einen Undercover gedreht. Und das war nicht hier, das war im Ausland.
Ja.
Und das ging am Sonntag auf YouTube online. Das hatte 500.000 Aufrufe. Das ist sehr viel auf YouTube. Wenn so eine Dokumentation geht, 20 Minuten. Die ist nicht so gut ausgefallen. Und ich wusste auch nicht, dass das so viral geht. Und da haben die mich angerufen aus Istanbul, das Management.
Okay. Und was hast du gefilmt? Also was hast du gezeigt da?
Mein Erlebnis. Und ich habe das bewertet als Experte.
Schlecht
bewertet? Ob das pro Person die 100 Euro ohne Drinks wert sind.
Verstehe.
Und ich habe ihn von zwischen 1 und 10, habe ich dem eine 8,3 gegeben, netterweise.
Gar nicht so schlecht?
Gar nicht so schlecht. Und habe aber auch die Geschichte aufgerollt, wo kommt der her, was waren seine Dinge, die nicht so gut waren. Mhm. Also WM, Pokal von den Leuten, von den Spielern aus der Hand reißen. Und wir haben halt eine Story gebaut, so wie wir das immer auf YouTube machen. Mhm. Und das hat das Management gesehen und die haben es wahrscheinlich auch übersetzt auf Türkisch. Was kannst du ja mit Subtitles dann machen, also dann die Funktion. Und die haben mich 7-8 Mal versucht anzurufen gestern. Darf ich aber sagen, was ich gemacht habe?
Ja, du bist gar nicht rangegangen.
Ja. Aber ich habe es mir vorgenommen, ich rufe da zurück.
Ah, das schon.
Was aber normal verblenden mir dann die Menschen. Ich frage dann, wir haben euch jetzt gefilmt? Ja, haben wir gemerkt. Können wir das veröffentlichen? Ja, kein Problem. Und wenn die sagen, ich möchte nicht, dann wird da einfach so ein Filter drauf gesetzt auf das Gesicht. Dann geht das auch.
Und was hattest du mit Salzstreuer ganz am Anfang gesagt? Als du über dieses Video sprachst, hörte ich das Wort Salzstreuer.
Das ist der Typ, der Nusret, der so mit Salt B, der dieses Salz streut, was so viral ging auf der ganzen Welt, der hat auch jetzt 20 Restaurants auf der ganzen Welt zerstreut, nicht überall, aber in einigen Ländern. Und den kennt man, der polarisiert sehr stark und ich habe da 3 Wochen Dokumentation gemacht einfach.
Okay. Interessant. Denn ein Food Pet Peeve ist nämlich auch noch, wenn Leute Salz drauf streuen, bevor sie überhaupt probiert haben.
Das würde ich auch so sehen. Und vielleicht auch noch von Gastronomsicht, wenn du was bestellst und die Gruppe was bestellt, dann gehst du an den Tisch und dann sagst du, wer hatte das und keiner weiß, wer es hatte und keiner meldet sich. Ist wahrscheinlich auch sowas, oder wenn man ganz vieles am Gericht verändert. Aha. Ist auch ein Food Fat Beef, oder?
Oh Gott, ich hätte gerne statt der Bratkartoffeln hätte ich gerne Pommes und statt der Paprika vielleicht ein bisschen Kleinsalat und
das hält auf und darüber drehen wir natürlich auch Videos.
Herrlich. Ja. Sag zum Schluss noch, neuester Food-Trend, den wir erleben gerade oder auch erleben werden?
Also ich will mal sagen, wo die Food-Industrie hingeht und das sehen wir auch. Es ist immer das Erlebnis, aber einmal das Erlebnis im Günstigen. Ich will für 8-9 Euro einen geilen Döner haben, einen geilen Smashburger haben, das kann ich mir leisten. Und das ist kostentechnisch für den Gastronomen auch gut, weil es immer so aus der Tüte direkt zum Konsumenten geht. Meistens sind auch digitalisiert, du hast wenig Personal, wirtschaftlich ist es gut. Und es ist trotzdem ein Erlebnis für denjenigen, der sich das auch leisten kann für 8-9 Euro. Diese Konzepte funktionieren, dann funktioniert noch wirklich Erlebnisgastronomie, was aber trotzdem noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Da rede ich von einer Range von 30 bis 50 Euro. Und wie in vielen Dingen, die Mitte, die so stark war in Deutschland, die wird es so in der Form nicht geben. Auch diese Konzepte, die für jeden alles machen. Mhm. Du brauchst ein ganz klares USP, wofür stehe ich nicht. Und die wenigen Dinge gut machen, entweder günstig oder gehoben, alles andere.
Okay. Kleine Karte, kompakt. Immer gut.
Ja, weil es ist ein Riesenthema. Waste Management, auch der Umwelt zuliebe. Wir schmeißen ungefähr 12 Millionen Tonnen Lebensmittel allein in Deutschland in den Müll. 2 Millionen davon sind allein aus der Gastronomie, weil wir nicht gelernt haben, dass wir im Penny-Business sind, so wie in Amerika. Warum? Weil in Deutschland sind 80% immer noch Individualisten und 20% Systeme. In Amerika ist das genau andersrum. Da wissen die, es ist ein Penny-Business, ich muss meine Rohstoffe schützen.
Was wird die größte Veränderung in der Gastronomie während der nächsten 10 Jahre sein? Die über das Gesagte sicherlich nochmal hinausgeht.
Digitalisierung?
Digitalisierung heißt
Automatisierung. Also überall, wo ich mit weniger Mitarbeitern schnellere Ergebnisse erzielen kann in Richtung KPIs, also Zahlen, Daten, Fakten, Dienstplanerstellung digital.
Okay, also alles so hinten im Backlog sozusagen,
ja,
also
ja.
Hinten drin.
Ja,
und was drin. Sehen wir Kunden, Gäste, was sehen wir an Veränderungen?
Es kann sein, dass eben alle auf digitale Bestellordner gehen, dass der Service nur noch, dass es so ein Hybridmodell gibt. Wenn du mit Service bestellst, kostet ein bisschen mehr. Wenn du selber bestellst, kostet es weniger. Es kann sein, dass tagesaktuelle Preise kommen, wie mit Hotelzimmern. Angebot und Nachfrage ist so gar nicht so verkehrt. Es kann sein, dass es Speisekarten kommen, die alle einen gleichen Preis haben. So eine Mischkalkulation drinsteckt.
Das sind Dinge, kosten alle Gerichte das Gleiche?
Alle Gerichte gleich, ja.
Ach, interessant.
Ja. Es werden viele neue Dinge kommen. Es werden viele Konzepte auch kommen. Auch Roboter spielen ein Thema mit bei der Essenzubereitung. Sehen wir, es gibt da 2 führende schon in Deutschland, wo man, die sind aber eher in der Gemeinschaftsverpflegung noch zu Hause. Aber die werden auch Einklang finden in der Gastronomie und es wird schneller gehen, als uns lieb ist.
Kimmel, ich danke dir für diese Begegnung.
Ich habe zu danken aus ganzem Herzen. Es hat super Spaß gemacht.
Ja, schön. Wir haben dich ein bisschen kennengelernt mit deiner Philosophie und natürlich aber auch deiner Geschichte. Unter der Marke der Gastroflüsterer finden wir dich auf Instagram, auf YouTube. Dort machst du deine Filme. Wem verdankst du den Namen Gastroflüsterer? Hat ihn jemand anders dir gegeben, den Namen, oder habt ihr ihn selber ausgesucht?
Ganz kurz, warum Gastroflüsterer? Gastronomen haben sich gegenseitig, geben sie keine Tipps oder so war das. Jeder hat so dein Ding gemacht. Deswegen war ich Gastroflüsterer, ich flüstere dir das. Und es hat tatsächlich ein Junge aus Afghanistan, der heißt Mirasch, der war bei mir in den ersten Zeiten auch im Marketing, der hat gesagt, geh mal Gastroflüsterer.
Wirklich?
Ja.
Wo ist der heute?
Der ist heute nicht mehr bei mir. Ich weiß nicht, wo der aktuell ist, aber man muss immer bei der Wahrheit bleiben und dem habe ich das zu verdanken.
Wie toll ist das? Mirasch.
Mirasch heißt
Mirasch. Ja. Ganz herzlichen Dank. Wer noch ein bisschen mehr über dich erfahren möchte, der geht einfach auf alle sozialen Plattformen, die es gibt, denn wir finden dich überall. Gerne. Und du hast auch mal geschrieben über deine Geschichte, ist ein paar Jahre her, nicht ohne meine Seele.
Da geht es eigentlich um den Prozess, wie ich mit 38 meinen dritten Absturz hatte und dann hat die Therapie angefangen. Das ist sozusagen der Weg zurück und ganz am Ende erfährt man, warum ich überhaupt abgestürzt bin. Das ist nämlich etwas in der Kindheit passiert, was ich heute nicht sagen wollte, weil es sehr nahe geht und das sage ich auf der Tonspur so gut wie nie.
Ja. Ich weiß es, glaube ich, aber ich behalte es für mich jetzt.
Das wollte ich jetzt aber auch nicht sagen, damit die Leute jetzt sagen, so ein Cliffhanger, ich kaufe das Buch, muss das Buch kaufen, bitte nicht, nein. Okay. Aber das ist sehr, sehr, da habe ich wirklich, also das ist auch so ein Thema, wo ich Probleme habe, es auszusprechen.
Gut, dann werde ich das jetzt auch nicht tun.
Bitte nicht.
Gut, wenn du sogar bitte sagst, dann werde ich es auf keinen Fall. Natürlich.
Ich finde, wir haben das jetzt so positiv hier beendet.
Absolut. Also wir können vielleicht nur so viel sagen, es geht um einen Gewaltakt, den du mal mitbekommen hast.
Der gegenüber meinem Papa.
Dein Papa, den du mal mitbekommen hast. So, dann
als Kind, 7 Jahre, genau.
Genau, sind wir nicht alle so komplett im Dunkeln. Ganz lieben Dank auch für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit. Es tut immer gut zu hören, wie Menschen sich rausgearbeitet haben, wie Menschen erkannt haben auch, Moment mal, hier läuft mit meiner Seele etwas schief. Ich behandle meine eigene Seele, mich selber nicht gut. Ich brauche Hilfe, ich hole mir Hilfe und bekomme eine neue Perspektive auf das Leben, weil es mir jetzt auch wieder besser geht. Und ich habe jetzt die Werkzeuge dazu. Das ist ganz oft Anlass für viele, da selber nochmal reinzuhorchen in sich selbst oder aber auch Hilfe zu suchen. Und ein solches Gespräch hilft da auch wieder ganz viel. Ganz lieben Dank und dir toi toi toi. Viel Erfolg.
Danke, Christian. Und das war ein tolles Interview und danke an alle Zuhörer.
Dankeschön. Und viel Glück auch für das Gespräch mit dem aus Istanbul, den du nochmal zurückrufst.
Ja, also. Kennst du, das sind so Themen, die schiebt man immer so.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hallo Uwe Schulz.
Hallo Caroline Kurz.
Ist das nicht schön, dass wir, WDR5, alles in Butter, der Podcast fürs Genießen sind?
Wir zwei sowieso und dann noch
Helmut Gute.
Diese Bandbreite, die wir hier bespielen zwischen bezahlbaren und aufwendigen Dingen, zwischen Fleischgerichten, veganen Sachen, ich find's mega.
Jede Menge Inspiration und praktische Tipps.
Probieren bitte.
Sensationell. Und sowas kann man selber machen.
WDR 5, der Podcast fürs Genießen.
Eigentlich ist alles in Butter so ziemlich das Beste, was man sich reinziehen kann, oder?
Lecker.
Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.